6 aus dem Glas, der Musikpodcast mit Johannes Fries und Markus Klemmt. Herzlich willkommen!
Hier die Zusammenfassung der Ziehung. Markus zog Planeta Escoria von Scapé, Time to Burn von Black Sheriff und Take to the Skies von Enter Shikari. Ich zog Love is Here von Star Sailor, Glow On von Turnstile und American Head von The Flaming Lips. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Sehr schön, dass ihr die Play-Taste in eurer bevorzugten Podcast-Konsum-App gedrückt habt. Ich hoffe, ihr findet sie auch im Jahr 2025 noch sehr oft. Frohes Neues allerseits. Markus, auch an dich. Frohes Neues. Mein Name ist Johannes.
Ja, frohes Neues. Ja, mein Name ist Markus. Frohes Neues an dich, Johannes. Und frohes Neues an unsere Hörerschaft.
Genau. Ja, wir hoffen, ihr seid gut ins neue Jahr gekommen. Und ja, wir sind frohen Mutes. Ich bin gespannt, absolut, wie die Folge wird.
Ich auch.
Wie immer erstmal meine Ankündigungen. Gestern war der erste Lachtsunami im Tsunami-Club in Köln. War super gut, war komplett ausverkauft. War wirklich eine richtig, richtig geile Show. Nächste Lachtsunami ist am 21.01.25. Es gibt schon Tickets auf rausgegangen. Headliner ist der grandiose Claudius Pläging. Auch wenn ihr den Namen noch nie gehört habt, ist es sehr wahrscheinlich, dass ihr schon mal irgendwas gesehen habt, wo er mindestens mitgeschrieben hat. Der Mann ist ein begnadeter Comedy-Autor und seit bestimmt über 20 Jahren und ist jetzt seit ein paar Jahren auch als Stand-Up-Comedian unterwegs. Fantastischer Kollege. Kommt vorbei. 21.01. Und am 25.01. lege ich auf beim Artist Jam. Es ist eine Aftershow-Party im Blue Shell. Also da werden 3 Bands spielen und danach lege ich halt Aftershow-Party auf. Und ja, kommt vorbei. Link findet ihr auch in den Shownotes. Und am 7.02. findet die nächste We Still Believe statt, auch im Blue Shell in Köln. Und würde mich auch freuen, euch da zu sehen. Hardcore-Metal ist ja bekannt mittlerweile. Ja, und jetzt reden wir über Musik. Ich sag mal so, in Teilen wird das eine sehr, sehr schwere Folge für dich.
Okay, ja gut.
du musst anfangen, deswegen geht's jetzt erstmal hoffentlich, wobei
ja,
kann auch sein,
also
dass du auch irgendwas richtig scheiße fandest.
Nee, die Hoffnung kann ich dir schon nehmen. Aber gut, also es wird eine gute Folge für dich, denke ich, aber naja, ich bin jetzt ja gewohnt. Nein, oh.
Komm, du magst das doch.
gib mir die Knute.
Genau. Oh.
Komm,
dann okay, lass mich mal raten.
Genau, raten.
Du hattest Scapé, Black Sheriff und Enter Shikari.
Korrekt.
Ich sage, auf der 3 hast du Scapé.
Das ist richtig.
Ja.
Scapé, Planeta Escoria. Also, erstmal zur Band. Bio. Scapé ist eine spanische Ska-Punk-Band aus Valletas. Ich hoffe, ich spreche das jetzt alles richtig aus. Ein Stadtteil von Madrid, die 1994 gegründet wurde. Bekannt für ihre energiegeladenen Songs und sozialkritischen Texte gehört Scapé zu den einflussreichsten Bands der Ska-Punk-Szene weltweit. Die Band wurde von Pulpul, Gesang und Gitarre, Tony Escobar an der Gitarre und Julio César Sanchez am Bass, Cogote an den Keyboards und Paco an dem Schlagzeug gegründet. Später stießen Roxemi an der Gitarre und Luis Mi am Schlagzeug dazu, was die klassische Besetzung formte. Der Bandname ist ein Wortspiel aus Ska und Escapar, Spanisch für fliehen. Ihre Texte behandeln Themen wie soziale Ungerechtigkeit, Antikapitalismus, Umweltzerstörung und politische Korruption. Alben wie El Vals del Obrero 1996 und Que Corra la Voz 2002 machten sie international bekannt. Ihre eingängigen Melodien kombiniert mit Trompeten, Posaunen und einem unnachgiebigen politischen Anspruch verschafften ihnen eine treue Fangemeinde. Nach einer Pause von 2005 bis 2008 kehrte Scarpi mit dem Album Lagrimas y Gozos zurück. Es folgten ausverkaufte Konzerte und Headliner-Auftritte bei internationalen Festivals. Ihre Live-Performances sind bekannt für ihre Energie, Humor und politisches Engagement. Mit mehr als 2 Jahrzehnten Bandgeschichte bleibt Scarpi eine der wichtigsten Stimmen für Protest und Widerstand in der Musik. Ihr Einfluss reicht weit über die Ska-Punk-Szene hinaus und ihre Botschaften bleiben relevant in einer sich ständig verändernden Welt. Ja, Kurzfacts zu dem Album. Erscheinungsdatum ist der 30. Mai 2000. Label ist RCA Records. Gesamtlaufzeit sind 57 Minuten und 29 Sekunden. Aufnahmeort und Zeitraum, keine spezifischen Informationen verfügbar leider. Verkaufszahlen, auch dort keine öffentlichen zugänglichen Daten. Und Auszeichnungen, keine bekannten Auszeichnungen. Nun, zu meiner Kritik. Ska ist so eine Sache. Macht eigentlich unglaublich Spaß, gerade live, aber ist auch übelst repetitiv. Scarpi schaffen es auf Planeta Escoria in einer satten Stunde, die Wiederholungen auf einem möglichst geringen Level zu halten, während der Spaß deutlich überwiegt. Natürlich ist in den spanischen Texten jede Menge Sozialkritik, Blut, Schweiß, Tränen und gestreckte Fäuste drin, aber wie schon Konfuzius immer zu sagen pflegte, die Mucke macht's. Und die hat sich hier wirklich gewaschen. Die Ska-Trompeten gehen ordentlich nach vorne und es gibt auch den ein oder anderen Ohrwurm La Mosca Coronera, zu Deutsch die Nervensäge, wobei Mosca die Fliege und Coronera irgendwas mit nervig heißt, wieder was gelernt. Am Ende des Songs wird dann die Fliege saftig erschlagen und weitergefeiert. Einfach nur genial. Das Album hat mich überraschend gut unterhalten bei aller Länge. Daher gibt es hier gar nicht so viel zu meckern. Vor allem ist mir aufgefallen, dass für den Bereich Ska hier ein Ideenreichtum am Start ist, der wahrlich überzeugen kann. Auch wenn am Ende alles wieder nach Ska klingt, so wird hier das Maximum rausgeholt.
Ja, freut mich. Ich hätte gedacht, dass das vielleicht ein bisschen zu viel Plastik-Keyboards sind, weil ich finde, man hört manchmal schon, dass das nicht immer echte Bläser sind. Ist aber
echt? Mal, ach so.
Ja, also ich wie gesagt, ich bin mir da jetzt nicht hundertprozentig sicher. Also also live haben die, soweit ich weiß, zumindest ist nicht immer komplettes, also alle Bläser, also vielleicht Posaune, Trompete, oder ja, wobei das würde schon reichen. Aber ich finde, in manchen Songs hört sich das halt, man hört halt, es hat ein Keyboard. Ne? Ist egal, ist trotzdem ja, okay. Gut. Ja, aber ich hätte gedacht, dass dir das vielleicht auf die Nerven gehen könnte. Freut mich sehr, dass dir gefallen hat, weil Ska hat halt schon irgendwie diesen Modus, dass es von Platte oft nicht so geil kommt, weil man sich halt denkt so, naja, ich würde jetzt eigentlich eher tanzen und rumhüpfen wollen und
irgendwie im Circle Pit oder sowas, ja.
Ja, genau. Ja. Aber cool, freut mich.
Ja, ja gut.
Ja. Ja. Dann
ja, jetzt wird's hart.
Möchtest du raten, was ich auf der 3
habe? Ja, warte mal. Also das ist, du hattest ja Star Sailor, wo ich dann potenziell denke, ja, ist Abschusskandidat Nummer 1. Ja, gut, Vampire Weekend ist für mich Album des Jahres gewesen. Für dich
ich hatte nicht. Kein Vampire Weekend.
Nee, was war denn das noch?
Ich hatte noch Turnstile und Flaming Lips.
Ach, Turnstile. Ach, genau, Entschuldigung, ich bin total raus. Total gehört. Ja, okay. Also, wir fangen nochmal neu an. Also, Turnstile ist ganz klar auf der 1. Flaming Lips würde ich auf die 2 packen. Ich würde sagen, Star Sailor. Obwohl, ich muss kurz einhaken, ich habe es nochmal gehört. Ich habe es super lang nicht mehr gehört. Es ist auch, die Britpop-Zeit ist halt nochmal vorbei oder die Post-Britpop-Zeit ist auch ziemlich vorbei. Aber es hat mich wieder abgeholt. Das Problem ist nur, der Sänger ist mega weinerlich und da stehst du absolut nicht drauf. Deswegen ganz klar Star-Sailor.
Ja, hast du recht. Ja, absolut. Ja. Aber kommen wir erstmal zur Band selbst. Mhm. So, zur Band. Star Sailor ist eine britische Alternative-Rock-Band, die im Jahr 2000 in Wigan, England gegründet wurde. Die Band besteht aus James Walsh an Gesang und Gitarre, James Stelfox am Bass, Ben Byrne am Schlagzeug und Barry Westhead am Keyboard. Der Bandname wurde von einem Album des legendären Musikers Tim Buckley inspiriert. Ihr Durchbruch gelang Star Sailor mit ihrem Debütalbum Love Is Here von 2001, das sich durch melancholische Melodien und gefühlvolle Texte auszeichnet. Die Singles Fever, Good Souls und Alcoholic machten die Band zu einem der bedeutendsten Vertreter der britischen Rockszene der frühen 2000er Jahre. Der Nachfolger Silence Is Easy von 2003 zeigte eine musikalische Weiterentwicklung und enthielt Hits wie den Titelsong und Fall to the Floor. Besonders bemerkenswert ist, dass Phil Spector als Produzent an einigen Songs beteiligt war. Phil Spector,
ja, da müssen wir gleich nochmal drüber reden.
Ja, vielleicht haben wir doch bestimmt schon oft.
Weiß ich nicht.
ich will nicht über Phil Spector reden.
Nein, ich kenne.
Das wird ja, jetzt mal kurz für alle, die sich komplett fragen, wovon sie reden. Ja, Phil Spector, super berühmter, bedeutender Produzent der 60er, 70er, der irgendwann den Verstand verloren hat und ich glaube, seine Frau erschossen hat.
Ja, und auch hinter Gittern gekommen ist.
Genau, also er sitzt im
Knast. Aber er hat den Wall of Sound erfunden. Also,
ja. Wall of Sound, eine Produktionstechnik.
Ja.
Ja. Ja. Okay, also weiter geht's. Besonders bemerkenswert ist, dass Phil Spector als Produzent an einigen Songs beteiligt war. In den folgenden Jahren veröffentlichte die Band die Alben On the Outside 2005, All the Plans 2009 und All This Life 2017, die ihre Fähigkeit bewiesen, eingängige Melodien mit emotionaler Tiefe zu verbinden. Star Sailor erlangte internationalen Erfolg und spielte weltweit ausverkaufte Konzerte. Ihre Musik wurde oft für ihre Ehrlichkeit und Intimität gelobt, die von James Walshs markanter Stimme getragen wird. Trotz einer kurzzeitigen Pause ab 2009 bleibt die Band aktiv und hat sich als feste Größe in der britischen Musiklandschaft etabliert. Mit ihrer Mischung aus introspektiven Texten und melodischem Sound bleibt Star Sailor ein wichtiger Name im Alternative Rock. Ja, zu den Kurzfacts. Erschienen ist das Album am 8. Oktober 2001 auf Chrysalis Records. Es dauert 50 Minuten und 42 Sekunden. Es wurde aufgenommen in den Rockfield Studios in Monmouthshire in Wales zwischen 2000 und 2001. Hat sich über 1 Million Mal weltweit verkauft, damit Platin in Großbritannien. Es war nominiert für den Mercury Prize 2001. Ja, mein Review. Boah, ist das scheiße. Ganz ehrlich, ich wusste nicht, dass musikalische Langeweile so körperlich wehtun kann. Love Is Here, das Debütalbum der britischen Band Star Sailor, klingt wie der Abgesang auf jede Art von Kreativität, die es je in der Musik gab. Musik für Leute, die beim Shoppen im Einkaufszentrum sanft daran erinnert werden wollen, dass sie noch atmen. Star Sailor schafft es, diese Fahrstuhl- und Wartezimmer-Ästhetik zur Kunstform zu erheben. Das meine ich nicht als Kompliment. Die Band, angeführt von James Walsh, der singt, als wolle er unbedingt der nächste Chris Martin sein, verheddert sich in einer Suppe aus generischen Gitarren, aufgeblasenem Pathos und textlichem Kitsch. Schon der Opener Tie Up My Hands ist eine Farce. Seelenlose Akkorde, pseudotiefgründige Texte und eine Produktion, die wie ein Werbespot für Cornflakes klingt. Spätestens bei Alcoholic, einem Song, der sich als emotionaler Höhepunkt verkaufen will, aber lediglich wie ein unfreiwillig komischer Schul-Poetry-Slam wirkt, wollte ich aus dem Fenster springen. Leider war ich im Erdgeschoss. Star Sailor entstanden Anfang der 2000er, mitten in der Britpop-Nachwehe, als jede zweite Band dachte, sie könne das nächste große Ding werden. Spoiler, sie wurden es nicht. Love Is Here wurde zwar von Kritikern damals erstaunlich wohlwollend aufgenommen, was sie dabei gehört haben, bleibt mir ein Rätsel. Aber was bleibt, ist eine Aneinanderreihung von belanglosen Balladen, die keinen Funken Originalität versprühen. Dieses Album ist nicht einmal schlecht auf eine interessante Weise. Es ist einfach nichts. Ein leeres Versprechen, ein verlorener Abend und ein Soundtrack für Leute, die auch beige Wände für eine mutige Designentscheidung halten. Ich werde nie verstehen, warum jemand freiwillig Star Sailor hört. Für mich gehört dieses Machwerk auf den Scheiterhaufen der Musikgeschichte. Love Is Here? Nein, Love ist hier definitiv nicht. 0 von 10 Punkten mit Gnade.
Okay.
Ich habe es einmal gehört, es hat mir körperliche Schmerzen bereitet. Ich war alleine. Ich war komplett alleine, habe das mit Kopfhörern gehört und nach 2 Songs ist mir so wirklich rausgerutscht, so, boah, ist das scheiße! Warum? Ich channel hier meinen inneren Reich Ranitzky. Warum bin ich gezwungen, diese Musik
zu hören? Ja, nee, alles gut. Es ist, ich muss dir vorstellen, das kommt aus einer Zeit, wo das tatsächlich in war. Also, und es ist, und ich habe das tatsächlich damals auch echt gefeiert. Weil, also ich höre da, muss ich jetzt auch mal zur Ehrenrettung dieser Band sagen, ich höre zumindest, wenn man mal die Texte weglässt, ich habe es wirklich noch mal gehört, so, auch noch mal gehört, nach, wie gesagt, Jahren, also wirklich, vielleicht sogar im Jahrzehnt, ja, mindestens. Und ich finde, ich kann dir in Teilen zustimmen, weil die Texte sind wirklich cheesy und bescheuert und Pathos ist auf jeden Fall gratiniert bei dem Ding, ja, also wirklich absolut. Aber ich bin halt ein Sucker, wenn es um Pathos geht. Es ist leider so, sonst würde ich nicht die Mannix hören zum Beispiel. Ja, also, ja. So, aber ist okay, ich will die Band jetzt auch nicht mit den Mannix vergleichen, um Gottes Willen. Aber also ich finde halt nur, dass das Ding hat halt schon so einen gewissen Klang, als ob die irgendwie in einem Pub spielen, weil da halt so ein Klavier im Hintergrund ist, was halt vehement dich wahrscheinlich nervt, mich, also ja, also wie auch immer. Ich fand's cool, weil das irgendwie generell auch die Klampfe wird hier ziemlich vehement reingedroschen, also das mit Fahrstuhlmusik kann ich ehrlich gesagt nichts anfangen, weil Fahrstuhlmusik ist das nicht wirklich.
Doch.
Weil im Fahrstuhl höre ich dann deutlich seichtere Töne als das. Es ist keine Rockmusik, weit weg davon, aber es ist also aber dass das hier so, ja, dass das hier schon so im Coldplay-Fahrwasser ist offensichtlich, ja. Ja, auf jeden Fall.
Also, ja, wir reden hier ja von letztendlich ist es Geschmackssache. Das Album
ist aus der Zeit gefallen. Machen wir uns nichts vor. Es war für mich ganz klipp und klar, dass es auf der 3 ist.
Ich fand auch, als es rauskam, fand ich es schon scheiße.
Also, ja, okay. Stimmt, du hast es ja schon mal gehört, ja, richtig.
Also ja, ein paar Songs halt, also und ich mit meiner Erinnerung, ich habe die irgendwie in meinem Gehirn auch mit Razorlight verwechselt ein bisschen.
Ja, mit Razorlight kann ich persönlich über 0,0 anfangen.
Ja, ich finde beides nicht gut.
Ja, ist okay. Aber es ist alles gut. Also wir müssen das Pferd jetzt auch nicht tot reiten.
Das ist schon tot. Da galoppiert ja, gar ist, nichts mehr.
Ja, das ist ja, schon das, verwest.
Und das kann, das, da kann man jetzt Lasagne draus machen. Oh Gott, die 2000er waren ihre Referenz.
Die Haltbarkeit dieser Lasagne ist zu bezweifeln. Okay.
Gut. Dann reden wir jetzt über, schwierig. Ich meine, du magst ja Lucifer wirklich sehr gerne. Andererseits, Enter Shikari ist halt auch wirklich richtig geil, weil es auch echt mal was anderes ist. Oder immer noch. Also ich finde, es gibt nach wie vor keine Band, die so gut Metal und Elektro miteinander verknüpft. Ich glaube, wir reden über Black Sheriff.
Das ist richtig. Du hast halt echt einen guten Lauf, wenn es um das Tippen geht zumindest. Ja, okay. Also, okay, auf der 2 ist Black Sheriff, Time to Burn heißt das Album. Erstmal zur Band. Black Sheriff ist eine Hard-Rock-Band aus Köln, gegründet 2007 von Glenn Clark und Tom Krämer. Die Band kombiniert irische und deutsche Einflüsse und orientiert sich an Gruppen wie The Dead Boys, Mötley Crüe und Kiss. ihr selbstbetiteltes Debütalbum erschien 2008 und etablierte ihren Ruf in der Rockszene. Es folgten weitere Alben, darunter Two, also Römisch 2, 2010, Night Terrors 2012, Party Killer 2014 und Time to Burn 2021. Letzteres enthält Gastbeiträge von Ross, The Boss, Friedman und Lisa Kekuela von The Bell Race. Black Sheriff tourte durch Europa und die USA und teilte die Bühne mit Bands wie Nashville Pussy, The Super Suckers und Anvil. Trotz mehrerer Besetzungswechsel blieb Glenn Clark als konstantes Mitglied erhalten. Die aktuelle Besetzung besteht aus Glenn Clark, Gesang und Gitarre, Diego Mendoza am Bass und Lukas Strunk am Schlagzeug. Die Band ist bekannt für energiegeladene Live-Auftritte und eine Mischung aus Hardrock, Heavy Metal und Punkrock. Mit ihrer Musik und Bühnenpräsenz haben sie sich eine treue Fangemeinde erspielt. Kurzweg zum Album. Erscheinungsdatum ist der 18. Juni 2021. Label ist Savage Magic Records. Laufzeit ist ca. 39 Minuten. Aufnahmeort und Zeitraum, keine spezifischen Informationen verfügbar. Verkaufszahlen, keine öffentlich zugänglichen Daten. Auszeichnungen, auch hier keine bekannten Auszeichnungen in Sicht. Ja, gut, zur Kritik. Ich wusste gar nicht, dass in Köln eine Wüste existiert. In dieser Wüste streuen drei Musiker, oder sollte ich gar sagen Desperados, umher, die sich Black Sheriff nennen. Sie machen eine Mischung aus Desert Rock, gutem altem Hard Rock à la Helicopters oder Glucifer und machen auch mal härteren Punk oder gar 80s Hair Metal. Das ganze Album hat mit 40 Minuten Spielzeit eine wunderbare Kurzweil, die ausreicht, um eine Flasche zu ächzen und im Saloon der Wahl dem Nachbarn zu dieser ungestümen Musik gerne mal à la Bud Spencer das Stühlchen in die Fresse zu zimmern. Spaß ist hier garantiert. Dass die Lyrics dabei nicht die hellsten sind, ist komplett verziehen, da es hier in Wirklichkeit um Whisky, Vibe und fette M's geht. So verwunderte es mich nicht, dass im Song Dance, Dance, Dance als Gueststar Ross the Boss Friedman von den Lederaxtschwingern Manowar vorbeischaut, um mal eben das Gehirn mit einem Gitarrensolo Zwie zu spalten. Es wird hier so einiges richtig gemacht auf Time to Burn, auch wenn meines Erachtens der Husker Du Song Diane von Therapy besser gecovert wurde. Geschenkt. Ja, tatsächlich ist dieses Album bei Zeiten so sehr Rock'n'Roll, dass ihm glatt ein drittes Testikel wächst. Black Sheriff sind sich, glaube ich, dieser Form des Overactings bewusst, halten so an dem Konzept fest, dass es aufgehen muss. Hier und da hätte ich mir etwas stärkere Lyrics gewünscht. Die Mucke ist für mich so fein destilliert, wie der beste Mezcal. Insofern passt das alles zusammen. Daher nur der zweite Platz, aber bitte Leute, hört euch dieses Album an, wenn ihr mal wieder Bock auf eine wilde Zeit haben wollt, wenn auch nur im Kopf.
Ja, freut mich. Also es ist, ich finde Black Sheriff, ich finde die richtig, richtig gut. Ich empfehle euch auch noch mal das Interview zu hören. Ich habe da jetzt auch noch mal reingehört, weil es ist auch schon wieder 2 Jahre her. Ja. Und es ist ganz kurios, dass ich tatsächlich mit 2 Mitgliedern der Band so Verbindungen habe, die gar nichts miteinander zu tun haben. Also mit Glenn. Aha. Glenn kenne ich halt aus dem MTC, da habe ich ja früher aufgelegt und da legt Glenn, glaube ich, auch immer mal wieder auf und arbeitet da an der Theke. Und mit Diego Mendoza, also dem Bassisten, mit dem war ich auch vor über 20 Jahren für ein paar Wochen in so einem Ausbildungskurs, Orientierungsberufs, irgendwas, wo man vom Amt zu gezwungen wurde. Und und hab den da kennen und du machst Musik und so und hab das auch immer mal Jahre verfolgt. Der hatte auch ganz viele andere Bands. Und dann vor einem Jahr oder so sehe ich die halt beide im Blue Shell beim Konzert und sage ich so, Diego, was machst du denn hier? Ja, ich spiele hier in der Band. Ach so, welche Band denn? Black Sheriff. Und ich so, was hier mit Glenn? Ja, ihr kennt euch. Und so, okay. Das war geil, ziemlich lustig. Und Diego auch super Bassist und soweit ich weiß, singt er auch im Background, singt auch ab und zu mal mit oder weiß ich nicht. Und Black Sheriff ist einfach wirklich so echter, ehrlicher, geradeaus Rock. Ich empfehle auch, die mal live zu sehen. Die sind eigentlich gefühlt auf Dauertour. Also
ich habe witzigerweise auch was recherchiert.
Ja.
Und zwar Black Sheriff mit The Extras im Sonic Ballroom in Köln am Freitag, den 31. Januar.
Ja,
also
ja,
die sind bald in eurer Nähe.
Ja.
Also, ja, wo auch immer hierzu.
Wo immer, ne? Aber sind bald. Genau. Also,
die, also im Raum Köln sind die auf jeden Fall da.
Ja, die, also sie spielen schon also deutschlandweit auch. Und wie gesagt, manchmal sind sie auch im europäischen Ausland oder USA. Aber es ist, also es ist relativ leicht, die mal live zu sehen. Die spielen sich schon die Finger wund. Und er macht auf jeden Fall Spaß. Und die haben auch letztes Jahr noch mal eine neue Single rausgebracht. Zwei Songs sind da drauf, irgendwie Together und ich habe vergessen, wie der andere Song heißt, aber auch super gut, ganz klare Empfehlung. Also
cool.
Ja, und es hätte mich sehr gewundert, wenn du die nicht magst, weil
ja,
also es ist also ich finde auch Glenns Stimme, ich finde, wenn die wollten, dann könnten die sofort eine Glucifer Coverband machen.
Auf jeden Fall, das stimmt. Ja. Der kommt da ziemlich nah dran, ja.
Der kommt da extrem nah dran und der kann auch singen. Und
Biff klingt Malibu, der zweite.
Ja. Und aber klar, ey, warum covern, wenn man auch eigene Songs schreiben kann?
Ja, ja, das stimmt.
Ja. Okay. Ja, möchtest du raten, was ich auf der 2 habe?
Ja, also das ist für mich so eine Win-Win-Situation. Ich hoffe, dass das dein Text entsprechend ist. Aber ich sag mal so, ich liebe Turnstile. Dieses Album ist für mich, kommt in meine persönliche Top 20 auf jeden Fall. Und ich liebe Flaming Lips, weil das, ich meine, es war sogar Album des Jahres für mich auf aus dem Jahr, ich glaube, das war, du wirst mir gleich sagen, welches Jahr das war. Ja, ich denke aber Flaming Lips wird auf der 2 landen.
Ja. Also ja. wir haben jeweils exakt 100%ig korrekt vorausgesagt.
Perfekt, das ist ein guter Standesjahr. Mein Gott.
bin ich mir ja.
Die Gummipunkte fliegen
hier. Yeah. Hey. Okay, wird auch nicht ansatzweise so schmerzhaft wie Star Sailor für dich. Ja. Okay, erstmal zu der Band selber. The Flaming Lips sind eine experimentelle Rockband aus Oklahoma City, die 1983 von Wayne Coyne oder Coyne?
Coyne,
alles klar.
Coyne.
Ja, aber es schreibt sich C-O-Y-N-E, deswegen, aber naja. Also, die 1983 von Wayne Coyne Gesang und Gitarre, Michael Evans Bass und Mark Coyne gegründet wurde. Nach frühen Jahren in der Underground-Rock-Szene und dem Ausstieg von Mark Coyne übernahm Wayne Coyne die kreative Führung der Band. Mit ihrer einzigartigen Mischung aus Psychedelic Rock, Alternative und Pop wurden die Flaming Lips für ihren unverwechselbaren Sound und ihre außergewöhnlichen Live-Auftritte bekannt. Die Band entwickelte eine Vorliebe für skurrile Konzepte und extravagante Bühnenbilder. Einschließlich riesiger aufblasbarer Bälle, Konfettikanonen und Coynes berüchtigten Auftritten in einer durchsichtigen Sorbkugel. Was auch immer das ist. Der Durchbruch gelang 1993 mit dem Song She Don't Use Jelly, der ihren Experimentstil einer breiteren Hörerschaft bekannt machte. Kritikerlob und größere kommerzielle Erfolge folgten mit den Alben The Soft Bulletin 1999 und Yoshimi Battles the Pink Robots in 2002. Letzteres brachte ihnen weltweite Anerkennung und einen Grammy für die beste beste instrumentale Rockdarbietung. Die Flaming Lips sind bekannt für ihre kontinuierliche Innovation, sei es durch Konzeptalbum, Experimente mit 24-Stunden-Songs oder Kollaborationen mit Künstlern wie Miley Cyrus und Neon Indian. Wayne Coyne bleibt die treibende Kraft hinter der Band, die sich stetig weiterentwickelt, ohne ihren Hang zur Extravaganz zu verlieren. Mit mehr als 3 Jahrzehnten Bandgeschichte gelten die Flaming Lips als eine der einflussreichsten und kreativsten Rockbands ihrer Generation. So, Kurzfacts. Erschienen ist das Album am 11. September 2020 auf Warner Records. Es dauert 58 Minuten und 26 Sekunden. Es wurde in Oklahoma City und Los Angeles zwischen 2019 und 2020 aufgenommen. Produziert von Dave Friedman, Wayne Coyne und Stephen Drost. Verkaufszahlen sind nicht bekannt. Auszeichnungen, Platzierungen in mehreren Jahresbestenlisten, diverser Musikmagazine, Kritikerlob für emotionale Tiefe und den Bezug zu Americana-Themen. Ja. Okay, mein Review. American Head von The Flaming Lips ist mein erster Berührungspunkt mit der Band. ohne große Vorkenntnisse über ihre Diskografie, ohne große Vorkenntnisse über ihre Diskografie taucht man hier direkt in ein Werk ein, das gleichermaßen faszinierend wie fordernd ist. Die Themen sind universell: Tod, Familie, Selbstfindung, Drogen. Doch die Umsetzung wirkt oft entrückt, fast surreal. Es ist schwer, sich an diesem Album festzuhalten. Und doch hinterlässt es Spuren. Wayne Coynes Stimme ist eigenwillig. Sie schwebt zwischen Melancholie und einem leicht quengeligen Unterton, der eigentlich stören sollte, es aber erstaunlicherweise nicht tut. Stattdessen passt sie perfekt in die verwaschenen Klanglandschaften, die irgendwo zwischen träumerisch und erdrückend oszillieren. Mother, Please Don't Be Sad ist hier ein herausragendes Beispiel. Ein emotionaler Song, der die Angst und das Trauma eines plötzlichen Verlustes verarbeitet und dabei erstaunlich ehrlich klingt. Ebenso berührend ist When We Die, When We're High. When We Die, We're High. So, sorry, habe ich hier falsch geschrieben. Das ist ein When zu viel. Oder? When We Die, We're High.
Das ist absolut richtig gewesen. When We Die, When We're High.
Okay, ich bin verwirrt. Das ist der Song direkt nach Mother's Please Don't Be Sad. Ebenso berührend ist When We Die, When We're High. Ein Track, der mit einer fast schmerzhaften Schönheit das Ende feiert. Musikalisch liefert American Head vielschichtige Psychedelik, angereichert mit Synthesizern, Hall und seltsamen Effekten. Das Album ist ein träger Fluss von Klängen, oft wunderschön, manchmal schwer greifbar. Flowers of Neptune 6 und God and the Policeman mit Kacey Musgraves stechen durch ihre atmosphärischen Arrangements heraus, wirken aber ebenso wie die anderen Songs ein Stück weit distanziert. Ohne die Bandhistorie zu kennen, lässt mich dieses Album verwundert zurück. Es gibt starke Momente, die tief berühren, aber auch Passagen, die schwer zugänglich bleiben. American Head ist kein Album, das sich beim ersten Hören vollständig erschließt. Vielleicht liegt genau darin seine Stärke. Ein Werk, das nachklingt, auch wenn es nicht in seiner Gesamtheit für mich fassbar ist.
Ja, das klingt plausibel, auf jeden Fall, weil es ist wirklich ein, also ich habe es auch noch mal gehört, mit Genuss gehört, aber es ist wirklich sehr komplex. Du nimmst eine Menge auf, das ist wirklich es ist zwar sehr langsam irgendwo, das ganze Ding, aber auch, es sind so viele Produktions-
ja.
kleine Spielereien drin und Schichten und Musikschichten, die so psychedelisch ineinander gehen und aber ich liebe das die Melodien in dem Ding und
als ich das erste Mal gehört habe, habe ich gedacht so, oh Gott, das ist auch wieder so
ja, melancholisch halt.
Ich habe es dann noch ein paar Mal gehört und habe mich so ein bisschen selbst gezwungen, so, weil ich schon irgendwo auch erkannt habe, die Streicharrangements dazwischen, das ist schon alles sehr geil. Ich finde, das hat halt so einen sehr krassen Peak, so irgendwo im zweiten Drittel, im letzten Drittel irgendwo so zwischen zwei, so halt hier mit diesem Mother, jetzt habe ich schon wieder weggeklickt.
Ja, für mich ist diese
Mother, Please Don't Be Sad, When We Die, When We're High und Assassins of Youth und God and the Police.
Oh, Assassins of Youth ist
ja geil. Genau.
Mein Gott.
Genau, da wird's dann gut, aber das ist halt auch irgendwie so, ja, es halt bleibt halt sehr schwer zugänglich. Und wie gesagt, ich fand's auf gar keinen Fall schlecht. Aber also es müsste schon noch was passieren, dass ich es jetzt wirklich so aktiv noch mal höre.
Verstehe.
Aber also ich fand es jetzt nicht furchtbar. Also es war schon okay. Also
ja, okay. Ja, ich höre manchmal einfach Alben auch aufgrund der Atmosphäre. So.
Ja.
Die nicht auf einzelne Songs oder so, sondern gesamte Atmosphäre. Und das ist eins davon. Die Atmosphäre ist
cool.
Ja. Okay. Ja.
Dann reden wir jetzt über Enter Shikari.
Enter Shikari, genau. Enter Shikari, Take to the Skies, Band Bio folgt.
Also kurz noch eine Sache, sorry.
Ja.
Ich hätte die drei Alben auch exakt so gerankt, wie du die hast. Also ich hätte die genauso gerankt.
Ja, interessant. Ja. Also ich habe mich ein bisschen schwer getan, weil ich habe tatsächlich auch gedacht so, ja, also vom Fun-Faktor fand ich Skapi tatsächlich teilweise besser als Black Sheriff, also ohne Black Sheriff jetzt zu dissen oder so, aber im Endeffekt es war halt auch einfach diese Länge von Skapi von dem Album und Black Sheriff ist halt knackiger, es ist deutlich knackiger und und triggert alle meine Schubladen, die ich brauche. So, es ist einfach klar. Aber okay, gut. Und Enter Shikari, ja, hörst jetzt, was ich dazu sagen habe. Okay, also Band Bio. Enter Shikari ist eine britische Post-Hardcore-Band, die 2003 in St. Albans, Hertfordshire, wie auch immer, gegründet wurde. Die Band besteht aus Rawton Rue Reynolds. Oh mein Gott, was hat denn für einen Namen?
Keine Ahnung.
Wie auch immer. Gesang, Keyboard und Elektronik. Chris Batten, Bass und Backing Vocals. Rory Clulow heißt der Mann. Gitarre, Backing Vocals und Rob Rolfe am Schlagzeug. Enter Shikari ist bekannt für ihre einzigartige Mischung aus Post-Hardcore, Elektronik und politischen sowie gesellschaftskritischen Texten. Die Band veröffentlichte ihr Debütalbum Take to the Skies 2007, das direkt in die britischen Charts einstieg und ihnen eine weltweite Fanbasis einbrachte. Mit nachfolgenden Alben wie Common Dreads 2009, A Flash Flood of Color 2012 und The Spark 2017 entwickelten sie ihren Sound weiter, indem sie Elemente von Dubstep, Drum and Bass und elektronischer Musik einfließen ließen. Enter Shikari sind nicht nur für ihre experimentelle Musik, sondern auch für ihre energiegeladenen Live-Auftritte bekannt. Ihre Konzerte zeichnen sich durch eine mitreißende Performance und eine starke Interaktion mit dem Publikum aus. Die Band engagiert sich aktiv in sozialen und politischen Themen, darunter Umweltschutz, soziale Gerechtigkeit und Kritik an der politischen Elite. Dies spiegelt sich in ihren Texten wider, die oft provokativ und nachdenklich sind. Mit über 2 Jahrzehnten Bandgeschichte gilt Enter Shikari als eine der innovativsten und einflussreichsten Bands ihrer Generation. Sie haben es geschafft, Genres zu überschreiten und gleichzeitig ihrem unverkennbaren Stil treu zu bleiben. Nun, kurz Facts zum Album. Erscheinungsdatum ist der 19. März 2007. Label ist Ambush Reality. Laufzeit ist 52 Minuten und 10 Sekunden. Aufnahmeort recorded im The Outhouse Studio, Reading, England. Aufnahmezeitraum 2006, Verkaufszahlen über 250.000 Exemplare weltweit verkauft. Auszeichnungen, keine großen Auszeichnungen, aber es wurde von Kritikern und Fans gelobt und trug maßgeblich zum Durchbruch der Band bei. Besonderheiten, das Album kombiniert Post-Hardcore mit Elektronikelementen und prägte den einzigartigen Stil der Band. Es erreichte Platz 4 in den britischen Albumcharts. So, nun zu meiner Kritik. Dieses Debütalbum der britischen Post-Hardcore-Band Enter Shikari zielt wirklich zu den höchsten aller Zielen, dem Himmel. Die Synthes klingen megalomanisch groß und so sphärisch, als ob man über diese wohldosierte Härte von Wolke zu Wolke hüpfen würde. Es macht unglaublichen Spaß, diesen komplexen Songs, die fast schon am Prog schnuppern, zu lauschen. Zumal die Band in meinen Ohren hier den Balanceakt zwischen Ambition und ausgiebigem Spaß am Zocken und Experimentieren mit Bravour meistert. Kurzum, Enter Shikari kombinieren auf Take to the Skies eine ansteckende Leichtigkeit, während sie ihre Message und ihre Musikalität zu 1000% ernst nehmen. Das erinnert mich zuweilen an Mastodon Crack the Sky oder die Verspieltheit von Beefy Clyro. Getreu dem Motto Anything can happen in the next half hour ist hier wirklich alles möglich und nur die Sonne kann die Flügel dieses Albums schmelzen, das so wagemutig wie Icarus den Flug ins Unbekannte wagt. Dass ich jetzt keinen einzigen Song und kein einziges Interlude hervorgehoben habe, soll nur aussagen, dass dieses Album als Ganzes konsumiert werden möchte. Ich danke dir, Johannes, mal wieder für dieses unglaubliche Album. Dafür gibt es dieses Format.
Ja, freut mich. Also es hat absolut Enter Shikari sind absolut zu Recht bereits mit ihrem Debüt so mega erfolgreich geworden, weil das sind einfach Genies. Also
das ist wirklich einfach abartig geil.
Also vor allem ja wirklich zwei so gegensätzliche Genres miteinander zu knüpfen, die ja auch in den 90ern offiziell Feindschaft hatten. Also ich besaß ein T-Shirt, auf dem stand drauf, I like Techno unplugged. Ja. Also, es ist, ja. Ne, es ist ja Quatsch, ja, ne? Also, und das dann halt wirklich zu sagen, so, ja, Metal, Techno, warum, ne? Und, also ich find's wirklich richtig geil. Und auch, du hattest ja schon mal ein Album, das The Mind Sweep.
Ja, genau, ich erinnere mich auch, dass es mir einigermaßen gefallen hat, aber das landete irgendwo, glaube ich, auf der 2
ja,
oder so.
Ja, Mindsweep ist auch von den beiden auf jeden Fall das schwächere Album. Aber es ist halt auch nicht so hart. Und deswegen habe ich damals gedacht, so, ja, packen wir das mal rein, damit er nicht direkt so auf die 12 bekommt. Aber seitdem ich ja weiß, dass du auch Parkway Drive magst, habe ich gedacht, so, ja, okay.
Ja, aber ich finde eigentlich, also vielleicht bin ich auch mittlerweile, habe ich mittlerweile irgendwie so eine Pelle entwickelt.
Ich habe dich zermürbt.
Ja, so eine Hornhaut ist da irgendwo. Nee, aber ich finde mittlerweile, also ich fand das jetzt nicht so mega, gut, wir reden jetzt gleich auch über Turnstyle, ne? Also muss man jetzt auch mal sagen, aber und ich habe auch noch so ein paar Kandidaten in meinem Glas, wo du denkst, okay, das hört er auch, so. Ja, ich höre ja nicht nur hier Starsail oder so und sowas. Ne?
Gott sei Dank.
ja, aber jedenfalls, ja, also ich finde, das ist halt genau dieser Mix aus Melodie und die haben halt auch dieses Feingespür. Das ist halt nicht nur einfach zwei Genres, die man einfach miteinander masht, sondern das ist halt dieses Feingespür, daraus auch wirklich Kunst zu machen.
Ja.
Was
viele Leute stört an der Chicago, was ich immer wieder höre, sind diese krassen Tempi-Wechsel. Also die wechseln ja gefühlt in jedem Song 5-mal den Rhythmus und 3-mal die Tonart.
Ja.
Und das mögen halt manche Menschen nicht. Ich mag das sehr, ich finde das total geil, weil es halt so total unerwartet und unberechenbar durch. Gibt halt Leute, die das nicht mögen. Und wow.
Ja, gut, das ist eine Frage auch der Erwartungshaltung, glaube ich.
Ja.
Weil die Frage ist halt, will man jetzt irgendwie eine Single hören? Weil ich höre da auch keine Single raus. Ich spiele jetzt mal wieder der Plattenpapst.
Ja.
So, ne, ich höre da keine Single. Aber
Labyrinth, finde ich, und hier Sorry You're Not a Winner sind noch am ehesten Singles, es ist ein Gesamtwerk.
Es ist halt irgendwie so ein Ritt. Irgendwie.
Ja.
Es ist, also gerade durch die Tempiwechsel, man muss sich darauf einlassen und einfach nur zuhören, einfach nur fließen lassen so und dann funktioniert das auch. Das ist
freut mich sehr, sehr schön. Ja. Cool. Ja, mein zukünftiger Chef oder zumindest Praktikumschef ist ein sehr großer Enter Shikari-Fan. Das werde ich ihm mal die Folge empfehlen.
Ja.
Okay.
Ich freue mich jetzt auf Turnstyle. Das,
ja, darfst du auch. Also erstmal zur Band selber. Turnstyle ist eine Hardcore-Band aus Baltimore, Maryland, die 2010 gegründet wurde. Die Band besteht aus Brandon Yates am Gesang, Franz Lyons am Bass und Baking Vocals, genau. Ich muss mal neue Stimmbänder, tu mal neue Stimmbänder in den Ofen. Okay, ich fange nochmal an.
Das wird der Titel.
Baking Vocals. Ja.
Auf jeden
Fall. Fresh Baking Vocals. Keine Ahnung. Okay, so. Die Band besteht aus Brandon Yates am Gesang, Franz Lyons, Bass und Backing Vocals, Daniel Feng am Schlagzeug, Pat McCrory an der Gitarre und Brady Ebert an der Gitarre. Turnstyle ist bekannt für ihren energiegeladenen, genreübergreifenden Sound und ihre intensiven Live-Auftritte, die ihnen weltweite Anerkennung eingebracht haben. Mit ihrer Debüt-EP Pressure to Succeed 2011 und der Nachfolge-EP Step to Rhythm 2013 legte die Band den Grundstein für ihren Ruf als Erneuerer des Hardcore-Genres. Ihr erstes Album, Nonstop Feeling 2015, brachte ihnen größere Aufmerksamkeit, da es klassischen Hardcore mit Elementen aus Funk, Alternative Rock und Metal verschmolz. Turnstyle wurde schnell zu einem der aufregendsten Acts der modernen Hardcore-Szene. Mit Time and Space 2018 und vor allem Glow On 2021 wagen Turnstyle den Schritt über Genregrenzen hinaus. Die Einflüsse reichen von Hardcore und Punk bis zu Grunge, Funk, Nu Metal und elektronischen Elementen. Kritiker loben die Band für ihre Experimentierfreude und ihre Fähigkeit, traditionelle Hardcore-Elemente mit einer breiteren musikalischen Vision zu verbinden. Turnstile hat sich als eine der innovativsten Bands ihrer Generation etabliert. Ihr Mut, neue Wege zu gehen und ihre unbändige Energie machen sie zu einer Ausnahmeerscheinung in der modernen Musiklandschaft. Ja, erschienen ist das Album am 27. August 2021 auf Roadrunner Records. Es dauert 35 Minuten und 31 Sekunden. Es wurde aufgenommen in den Phantom Studios in Gallatin, Tennessee zwischen 2020 und 2021. Produziert wurde es von Mike Elizondo zusammen mit Brandon Yates. Es hat sich über 50.000 Mal in den USA in den ersten Wochen verkauft. Auszeichnung durchweg von Kritikern gelobt, zahlreiche Platzierungen in Best of 2021 Listen, darunter bei Pitchfork, Rolling Stone und NME. Ja, zu meiner Review. Manchmal kommt ein Album daher, das so frisch, so wild und so unverschämt gut ist, dass es einen wie ein Faustschlag trifft. Genau das ist Glow On von Turnstile. Turnstile waren mir fast gänzlich unbekannt. Ich wusste, dass es sie gibt und dass sie grob im Hardcore verortet sind. Das ist zwar richtig, aber völlig unzureichend. Turnstile sind so viel mehr als eine weitere typische Band der Kategorie fünf junge weiße Amerikaner sind rechtschaffen wütend. Die Jungs aus Baltimore haben mit ihrem dritten Album nicht einfach ein weiteres Genrewerk abgeliefert. Sie haben es auseinandergenommen, um es neu zu erschaffen. Das Ergebnis? Eine Platte, die sich allen Schubladen verweigert und stattdessen ein Feuerwerk aus Einflüssen und Emotionen zündet. Der Opener Mystery ist der perfekte Start. In den ersten 30 Sekunden werde ich in eine Falle gelockt. Ist das prätentiöser Indie-Pop? Nein, das ist perfekter Post-Grunge, der sofort in Bewegung setzt. Oder doch eher Alternative-Rock? Vielleicht Indie-Rock? Es ist eine Einladung. Komm mit uns. Sorry, es ist eine Einladung. Komm mit uns, wir zeigen dir etwas, das du noch nicht gehört hast. Und Gott, sie haben recht. Blackout ist ein Monster von einem Song. Drummer Daniel Fang spielt, als würde John Otto von Limp Bizkit plötzlich im Hardcore mitmischen. Der funky Rhythmus treibt jede Müdigkeit aus den Knochen. Bewegung ist keine Option mehr, sondern Pflicht. Don't Play dreht das Level weiter hoch und könnte glatt aus einer vergessenen Jam-Session zwischen Rage Against the Machine und Incubus stammen. Selten wurden Eggshaker so hart angefasst. Doch bevor es zu brachial wird, kommt Underwater Boy, ein Track, der eine seltene Sanftheit ausstrahlt, fast wie ein Traum in Pastellfarben. Hier schimmert eine Spur von Alice in Chains durch. Es ist diese unglaubliche Vielseitigkeit, die Glow On so einzigartig macht. Turnstile holen sich, was sie brauchen. Hardcore, Punk, Grunge, Nu Metal, Funk, alles fließt hier ineinander und doch bleibt es stets klar und fokussiert. Sie machen das mit einer Leichtigkeit, die gleichzeitig beängstigend und absolut faszinierend ist. Turnstile liefern mit Glow On ein Album ab, das nicht nur die Hardcore-Szene auf den Kopf stellt, sondern weit darüber hinaus strahlt. Es ist wild, mutig, einfach verdammt gut und ein echtes Meisterwerk. Mehr davon. Ja, ja. Also wirklich, ich bin dir da echt dankbar für. Ich kannte die wirklich, also ich wusste, dass es die gibt.
Ich kannte die auch null. Also ich habe
den Namen so ein paar Mal gelesen, aber ich habe die halt wirklich so, ich habe so ein Foto gesehen von diesem Cover von der von dem ersten Album. Warte, ich muss, wie hieß es nochmal? Nicht Pressure, sondern Nonstop Feeling, hat das Cover gesehen, hat gedacht, ach komm, das ist doch wieder so sowas wie H2O. Nicht, dass H2O schlecht wäre, aber
was ist nochmal H2O?
Ist auch Hardcore-Band.
Hardcore-Band.
Ja, aber das kenne ich ja schon. Also es ist ja nichts, also ich habe halt gedacht, das wäre halt, oder sowas wie Comeback Kid oder Comeback. Ja, also ich habe halt einfach gedacht, das wäre zwar eine gute, solide, aber nicht unbedingt innovative Band, was natürlich auch unfair ist, sondern an einem Foto und so, das ist natürlich Quatsch. Aber ja, mein Gott, ja. Meine Lebenszeit ist begrenzt. Ich kann nicht so viel Musik hören. Aber wirklich Schande über mein Haupt. Also das war wirklich ein Fehler. Und ich habe das gehört und ich habe das so oft gehört. Ich habe echt gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Wir haben ja das funkigste Schlagzeug, das ich je im Hardcore gehört habe. Wir haben diese typischen 2000er Nu Metal Riffs, die sich ständig wiederholen, aber dann hast du dazwischen drin mal so ein krasses Grunge-Gitarren-Solo à la, ja, Alice in Chains, Pearl Jam, Soundgarden. Dann hast du die, der Gesang, der eigentlich auch nicht, der, der, der singt ja nicht so wirklich, sondern der der schautet auch nicht, sondern ist eher so ein Rufen.
Beides, genau, Rufen.
Es ist, was dann teilweise so an frühe Beastie Boys erinnert. Also ja. Da ist einfach alles drin, aber dann auch wieder in dem hier Don't Play hast du auf einmal so Klavier drin. Was ist das denn jetzt?
Der kann auch Klavier spielen, der Typ. Ja.
Das ist
total versiert. Das ist
also ich war wirklich geflasht davon und hab völliger Wahnsinn. Und ich finde auch so geil, dass es so anfängt mit so Elektro. Weil du siehst ja das Cover von dem Album, das ist okay. Rosa Wolken, okay? Geht das Album los und es ist so, ja, so Elektro-Gedudel und so, okay? Und dann wirklich so 30 Sekunden, also 20 Sekunden kommt dieses Gedudel, dann kommen so 10 Sekunden so Rauschen und dann fängt halt diese Grunge-Gitarre an und ich so, ah, okay, was ist das denn jetzt? Und also ich find's wirklich, wirklich geil. Also,
Cool, freut mich sehr. Ich habe das damals, ich meine, das war auch sogar mal, war das 2021?
Ja, du hattest das auf jeden Fall in deinen Top 10 Top 5 bei einer der Jahresendlisten, aber ich weiß nicht, ob es auf Platz 1 war.
Ich meine, es war auf Platz 1, weil, egal, wie auch immer, es sollte auf Platz 1 sein. Auf jeden Fall, ich wiederhole mich jetzt auch zu der Folge, aber es war wirklich auch, ich sag mal, es ist nach wie vor ein sehr, sehr gutes Album. Aber es war wirklich auch ein Kind der Zeit, weil, musst du dir das vorstellen, dieses Gefühl des Lockdowns.
Ja.
Das war so ein Corona-Ding. Und dann hörst du so dieses Album und das ist quasi wie so eine Art Wiedererweckung, so ein Gefühl von wegen, diese Band will endlich wieder live spielen. Also auch teilweise, die Texte gehen ja auch davon wegen so, you got to see the show und so. Und das singt sie dann so und you got to see it live und so. Und da singt er und das ist halt
We do it live! Genau. Wie ist der Typ nochmal? Dieser Nachrichtensprecher, naja, egal.
Okay. Nee, aber auch so von dem Feeling her, du hast halt irgendwie diese fett Gitarren, teilweise auch funkig, aber irgendwie alles wie unter so einer, also wie bei dem Cover, irgendwie das Cover passt wie Arsch auf Eimer, wie so unter so einer Decke, so wie, alles ist wie unter so einer Decke, so ein bisschen alles ein bisschen, wie soll ich sagen, nicht reduziert, also es tritt immer noch Arsch, aber irgendwie, also die Produktion ist unglaublich irgendwie, weil gleichzeitig tritt es Arsch, aber gleichzeitig ist es auch total verträumt, es ist halt so Dream-Pop-mäßig irgendwie abgefahren und wenn du denkst, du wachst halt aus diesem Traum auf und endlich geht wieder die Gitarre los, endlich kann man wieder in den Circle Pit,
ja.
So, das ist halt dieses Gefühl und da denkst du so, oh geil, so.
Um deine Frage zu beantworten, von eben oder vielleicht die Frage der Zuhörer, das war dein Album Nummer 2 2021.
2, okay, was war 1?
Platz 1 hattest du Mastodon.
Ja, okay. Das war wirklich abartig gut. Stimmt. Doppelalbum, ja. Ja, okay.
Okay.
Aber beide sehr gut, ja.
Ja, yeah, alles super. Ja, freut mich dann. Ich danke dafür. Also ich weiß nicht, ob ich da selber dann nochmal mir so die Zeit genommen hätte, aber wirklich geil. Und was ich auch sagen muss, ich habe mir die ersten beiden Alben auch mal angehört.
Also ich noch nicht gemacht, okay.
Also ich finde tatsächlich dieses Nonstop-Feeling, finde ich jetzt gar nicht, es ist okay, aber es zeigt nicht ansatzweise das Potenzial, was dann später auf Glow On rauskam. Also das Nonstop-Feeling ist halt Hardcore, so wie man ihn kennt. Mhm. Also so, waren die aus Baltimore? Ja, Maryland, genau. Baltimore, also typisch nördliche Ostküste Hardcore, wie es auch in Boston ganz viel gibt, war gut. Ja. Aber das Glow On ist halt wirklich, das Time and Space habe ich nur einmal gehört, fand ich auch gut, aber Glow On ist wirklich Peak. Also weiß man jetzt nicht, ich bin gespannt auf das vierte Album, aber ist wirklich.
Ja, ich finde es halt schwer, das zu toppen. Also ich bin gespannt, was da kommt. okay, an die Gläser oder?
Genau.
Yeah.
Okay. Ja, ich habe zuletzt vorgestellt, dann zieh du mal zuerst.
Das sieht so wenig aus. Aber gut. Wir müssen irgendwann mal wieder füllen.
Mal gucken.
Aber noch ist Material vorhanden.
Ja.
Das dauert natürlich Ewigkeiten, bis ich das hingefallen habe. Wir leben hier in einer analogen, digitalen Welt.
Genau.
Boys at Fire After the Eulogy.
Ah, sehr gut. Klassiker. Habe ich notiert. Eulogy. Sehr gut. So, dann ziehe ich. Ich habe... Ah, sehr schön. Hatten wir das nicht schon? Nee. Nee, wir hatten was anderes von Deichkind, Niveau, weshalb, warum?
Nee, das hatten wir nicht.
Wir hatten irgendwie Arbeit nervt oder so? Oder Befehl von ganz unten?
Befehl von ganz unten hatten wir, ja.
Genau.
Ja.
Deichkind, ja, sehr schön. Okay, was hast du noch?
Okay. Frau Potts,
Danket
ab.
Sehr schön.
Klingt wie Punk.
Ja, ja, ist auch. Du wirst die Stimme kennen.
Okay.
Frau Potts lehnt dankend ab. Okay.
Das ist spannend.
Ist gut, sehr gut. So, dann habe ich hier. Ach, Third Eye Blind. Ist das nicht so Emo-Core? Nee, was ist denn das?
Third Eye Blind?
Ich habe den Namen schon mal gehört. Ich krieg's gerade aber nicht zugeordnet.
Der Sänger ist ein extremes Arschloch, aber die Mucke ist geil.
Okay. So wie bei der, Pringles-Dosis schwer, die letzten rauszukriegen.
Nee, ich wollte es jetzt mal extra spannend machen.
Ah, okay.
So. Disturbed, The Sickness.
Oh. Sehr schön.
Ja, den Song kenne ich ja.
Ja, ja, klar.
Oh, The Sickness.
Genau. So, kennst du die Richard Cheese-Version?
Ja, kenne ich auch.
Wer kennt die nicht?
I'm getting down with the sickness. Getting down with the sickness.
So gut. Okay, so.
Gibt's den noch, den Typen? Oder?
Ich denke, ja. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob der noch Alben gibt, aber der hatte doch nicht eine Residency in Vegas?
Wie geil ist das
denn? Sowas gibst du ja nicht auf, ne? Also,
Der gehört in die Sphere.
Nein, Spaß. Okay, Anna Calvi oder Anna Calvi, Hunter. Sagt mir gar nichts.
Okay. Endlich mal wieder eine Frau.
Ja. Oh, that's what he said.
Oh mein Gott.
Oh Gott.
nebenbei, Anna Calvi ist vom anderen Ufer. Aber gut.
Ja.
Whatever. Ist doch egal.
Okay, ist völlig egal. ja. Hauptsache, die Musik ist gut. Ja, dann, vielen Dank wie immer für die Aufmerksamkeit. Hört ganz, ganz viel Musik, kommt zu den Comedy-Shows und oder meinen DJ-Sets.
Kommt nicht zu mir nach Hause.
Nee, dann müsstest du aufräumen.
Ja, das wäre ganz schlimm.
manchmal lasse ich mich nur besuchen, damit ich mehr Motivation habe aufzuräumen. So, wenn die Wohnung so richtig furchtbar aussieht, dann
lass mich besuchen, das ist ein harter. Nee, aber ich kenne den Effekt. Also dann
wie war
Frau
das?
Und ich, wir gucken uns dann immer an, so oh, hier so müsste es immer sein.
Ja.
Wie dieser Satz fällt dann, ja.
Wie war das? Niemand kriegt eine Wohnung schneller sauber als ein Mann in der Wartung auf Sex.
Klingt wie so ein Buchtitel.
Ja, das ist eigentlich, das stimmt. Klingt wie so ein lustiger Roman hier von Moritz Nethenjakob oder
Tommy
Jaut oder so.
Ja, genau. Kommen dann die Leute in die Buchhandlung so, ich habe da so einen Titel gehört, irgendwas mit Putzen und Sex.
Feuchtgebiete? Boah, ey, ohne Scheiß, Buchhandel der 2000er, wild. Also was da in den Bestsellerlisten los war in Deutschland, das kannst du heute keinem mehr erzählen. Also was da für so wirklich so unmögliche Bücher, also wirklich, wirklich unmögliche Bücher.
Ja.
Hier, Deutschland schafft sich ab auf Platz 1 der Bestsellerliste. Was ist falsch mit uns? Was war falsch mit, ist immer noch egal. Okay, bevor wir uns weiter verquatschen, das war's. Nächste Folge gibt's in 2 Wochen.
Genau.
Bis dahin. Tschüss.
Bis dann. Ciao.